Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zu unserer neuen Folge im Dezember 2025. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Ahrens.
Die Weltklimakonferenz 2025 in Brasilien ist zu Ende. Auf dieser COP30 gab es ja lange die Hoffnung, einen Fahrplan für den Ausstieg aus der Öl-, Kohle- und Gasförderung zu vereinbaren. Das Ganze hat am Ende nicht geklappt. Also haben dann ja auch die deutschen Öl- und Gasproduzenten nochmal Glück gehabt, oder?
Ja, schön zugespitzt, Frau Ahrens. Ich wage mal eine Wette, dass es in Belém zu keiner Zeit um die deutsche Öl- und Gasförderung ging. Aber mal im Ernst, auch diese Diskussion sollten wir nicht darauf verkürzen, dass da die Bösen sind, die allein ihre Öl- und Gasproduktion im Auge haben und auf der Klimaschutzbremse stehen. Ja? Die Welt ist dann doch erheblich komplexer.
Erklären Sie bitte, worauf Sie hinaus wollen.
Gerne. Unser Umweltminister Carsten Schneider bemängelte nach der Konferenz, dass nicht nur Indien, Russland, Saudi-Arabien und China dagegen waren, sondern auch viele Länder Afrikas. Ja, warum waren die eigentlich dagegen, muss man sich da erstmal fragen. Ja, sonst sind wir viel zu schnell bei diesen Gut-Böse-Debatten. Da gibt es doch zum einen Länder mit starker Öl- und Gasproduktion. Die tun sich schwer. Dass sie dafür kritisiert werden, ist für mich nachvollziehbar. Obwohl, ehrlich gesagt, auch das zu diskutieren wäre. Aber was ist denn mit den anderen Ländern, die diese Energierohstoffe importieren müssen? Von den genannten, also China, Indien und viele afrikanische Länder. Die tun sich mit dem definierten Ausstieg schwer. Und warum? Weil sie Sorge haben müssen, dass ein solcher Ausstieg aus der Förderung fossiler Brennstoffe ihrer wirtschaftlichen Entwicklung im Wege steht. Über 500 Millionen Menschen in Afrika haben keinen Zugang zu Strom. Und dafür gibt es handfeste wirtschaftliche Gründe. Wollen Sie denen vorwerfen, dass es ihnen erst einmal darum geht, Energie zu bekommen und dabei ziemlich indifferent sind, wo Energie bezahlbar herkommt? Wir sehen aber auch außerhalb von Afrika viele Länder, bei denen zuallererst die Entwicklung von Industrialisierung und Wohlstand kommt. Das müssen wir aus unserer reichen deutschen oder europäischen Perspektive einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und auch in unseren Regionen wird ja mittlerweile zunehmend verstanden, dass Energieversorgung und Bezahlbarkeit zusammengehören und aktiv gemanagt werden müssen.
Also sind Sie nicht verwundert, dass das nicht geklappt hat?
Nein, überhaupt nicht. Wenn die klimaneutralen Energien perspektivisch bezahlbar und in ausreichenden Mengen zur Verfügung stünden, konjunktiv, dann wäre das vermutlich etwas anderes gewesen. Aber bei den aktuellen Ungewissheiten, da ist es insbesondere für die sich jetzt industrialisierenden Staaten sehr schwer, sich festzulegen, wonach sie Erneuerbare auf einem vordefinierten Plan ausbauen und dann im Jahr X global keine fossilen Energien mehr nutzen wollen.
Aber wäre es denn nicht ohnehin mehr um ein politisches Ziel gegangen, also gar nicht so sehr um eine harte Verbindlichkeit, sondern eher eine Richtung oder Perspektive, damit alle wissen, wo es hingeht?
Also Sie meinen im Sinne einer unverbindlichen Aussage? Ja, ganz ehrlich, auch die müsste aber doch mit einer greifbaren Realität unterlegt sein. Und dann kommen wieder meine Überlegungen von gerade. Die allgemeinen politischen Ziele sind doch seit Jahren klar. Nun ein weiteres Ziel ohne Verbindlichkeit und ohne klaren, umsetzbaren Weg dorthin zu machen, das hilft nicht und muss auch belastbar bleiben. Ich hätte es übrigens für sehr viel wirkungsvoller gefunden, wenn man sich darauf verständigt hätte, festzulegen, wann keine fossilen Energien mehr genutzt werden sollen. Also nicht die Versorgung mit einem Ziel zu verstehen, die Förderung, sondern den Bedarf. Wenn der Bedarf weg ist, dann gibt es auch keine Versorgung mehr.
Läuft das nicht irgendwie letztendlich auch selber raus?
Nee. Was die politische Motivation angeht, kann ich ja sogar intellektuell nachvollziehen, dass man sich gerne an die Öl- und Gasproduzierenden Länder macht und sich an denen abarbeitet und verhindern möchte, dass neue Öl- und Gasfelder dazu kommen. Herrliche Bilder. Ja? Aber lassen Sie uns das mal näher betrachten. Es gibt ja das berühmte Bild, dass die Steinzeit nicht zu Ende war, weil es keine Steine mehr gab, sondern weil es neue Rohstoffe, Metalle, gab, mit denen man auch neue Werkzeuge zur Verfügung hatte. Das gilt übertragen auch für die klimaneutrale Welt. Wenn wir hingingen und sagten, bis dann und dann wollen wir kein Erdgas und Erdöl mehr einsetzen, Das wäre etwas anderes. Dann hätten wir einen Fahrplan für die neuen Technologien. Darauf würden sich im Übrigen auch die Öl- und Gasproduzenten meiner Ansicht nach klar einstellen und entsprechend ihre Investitionspläne anpassen müssen. Vorausgesetzt, diese Ziele sind realitätsnah, das heißt umsetzbar.
Und warum passiert das nicht?
Na, wenn wir genau hinschauen, dann passiert das in Teilen tatsächlich. Also nehmen wir zum Beispiel in Deutschland bzw. in der EU das Verbot des Verbrennungsmotors. Oder unser Heizungsgesetz, das ja auch klar in die Richtung ging, wann gibt es keine Öl- oder Gasheizung. Das sind vom Startpunkt her kluge Überlegungen. Wir verändern die Nachfrage und damit automatisch auch die Versorgung.
Naja, das sind ja tolle Beispiele, Herr Möhring. Das Verbrenneraus ist heftig umstritten und das Heizungsgesetz ist ein grandioser Fall schiefgelaufener Politik. Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht.
Stimmt. Aber ändert nichts am Befund. Wer sich technologisch neu ausrichten will, muss den Energiebedarf verändern. Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen auf Basis von erneuerbarem Strom sind grundsätzlich kluge Lösungen. Wären sie heute technisch und wirtschaftlich großflächig einsetzbar, würde man sich einer solchen Regelung ganz klar nähern. Andere erneuerbare Energien, wie die Tiefengeothermie, auf die es auch ankommen wird, ja, die lasse ich jetzt hier einfach mal weg. Fakt ist aber, dass die klimaneutralen Technologien absehbar noch nicht wirtschaftlich einsetzbar sind. Darum tut sich der Gesetzgeber bzw. die Politik so schwer mit Technologieverboten. Abseits von Gasheizungen und Verbrennermotoren. Was glauben Sie, warum weiterhin Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke betrieben werden dürfen? Doch nicht, weil die Politik diese Technologien so liebt, sondern ganz schlicht, weil alle verstanden haben, dass wir sie weiterhin benötigen.
Mal aus einer anderen Perspektive. Was bedeutet denn ein Verbot der Entwicklung von neuen Erdgas- und Erdölfeldern?
Das politische Bild, das mit solchen Verbotsideen kreiert wird, ist verlockend. Ja? Keine neuen Gasfelder, das ist eine Überlegung, die gerade auch in Deutschland bezogen auf die heimische Gasförderung viele Anhänger hat. Aber bleiben wir erst einmal auf der globalen Ebene jetzt von der Weltklimakonferenz. Fakt ist, dass der weltweite Verbrauch von Erdgas, Erdöl und Kohle weiter zunimmt. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, das hängt weniger an Europa, hier ist das ziemlich stagnierend, wenn nicht abnimmt, als an anderen Teilen der Welt mit massivem Bevölkerungswachstum beziehungsweise in vielen Fällen auch zusätzlich mit zunehmender Industrialisierung oder auch einfach nur mit verbessertem Zugang zu Strom, siehe Afrika. Dieser Energieverbrauch muss bedient werden. Oder wollen wir diesen Ländern sagen, wir verhindern zusätzliche fossile Energien und damit bekommt ihr euer Wachstum nicht? Oder wir verteuern Öl und Gas, indem wir die Verfügbarkeit verringern? Ja? Da werden diese Länder einfach nicht mitmachen. Es geht um zu viel. Und darum habe ich mich auch, anders als Minister Schneider, über das Verhalten vieler Länder überhaupt nicht gewundert. Da hat die Politik eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, auch im globalen Kontext.
Aber damit steht ja der globale Klimaschutz insgesamt in Frage, wenn man steigenden Energieverbrauch höher einordnet als Maßnahmen gegen den Klimawandel. Oder übersicht da was?
Guter Punkt. Aber ich habe das auch gar nicht im Verhältnis zum Klimaschutz beschrieben, sondern ich habe gesagt, dass es viele Regionen in der Welt gibt, in denen der Energieverbrauch tendenziell steigt. Und Energieverbrauch korreliert mit Wohlstand. Zum Glück nicht mehr so sehr wie noch vor 30, 40 Jahren. Diese Regionen sind bereit, Klimaschutz umzusetzen. Aber das ist auch mit der Frage nach der Bezahlbarkeit verbunden. Zu Recht sind ja auch diese Themen von ganz hoher Bedeutung und das hat auch die COP30 gezeigt.
Dann wieder zurück zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Da wäre doch aber zumindest mehr Verbindlichkeit wichtig gewesen. Oder sehen Sie auch das anders?
Wichtig ist ein globales Verständnis, dass klimaneutrale Technologien gepusht werden müssen. Wenn deren Hochlauf und der geringere Bedarf an fossilen Energien absehbar ist, dann wird der Markt hier ganz viel regeln können, auch für die Öl- und Gasproduzenten. Ich sehe die Diskussion zum Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung in erster Linie, sage ich Ihnen ganz offen, als Symboldebatte, die die Absage an fossile Energien politisch und kommunikativ manifestieren soll. Wir haben in Deutschland erklärt, als Produzenten von Öl und Gas, dass wir hier kein Erdgas mehr fördern werden, wenn kein Erdgas mehr genutzt wird. Die Niederländer machen das übrigens ganz ähnlich. Das halte ich für politisch klug. Fakt ist aber auch, dass Deutschland und die Niederlande Länder sind, die ohnehin nur für den Eigenverbrauch produzieren. Ja, das entspricht auch den verfügbaren Ressourcen. Mehr ist auch ehrlich gesagt großartig nicht da. Aber stellen Sie sich mal vor, in Norwegen würde sich eine Politik durchsetzen, die festlegt, dass in Norwegen nur noch für den norwegischen Bedarf Erdgas produziert wird. Dann verlieren wir in kürzester Zeit rund 40% unseres Erdgases in Deutschland, das wir nämlich aus Norwegen importieren. Sie ahnen, was das bedeuten würde. Ist das unser Ziel? Nein, kann es nicht sein. Solange wir Erdgas nutzen, brauchen wir es zuverlässig und zu fairen Preisen. Eine Verbotsdebatte hilft da überhaupt nicht.
Aber Sie sollten doch offen sein, um den politischen Druck zum Ausstieg zu managen.
Ganz ehrlich, ich habe ein echtes Problem mit diesem Ansatz, der fossile Energien ablehnt und deren Rolle in der Übergangszeit ignoriert. Für den Übergang sind Öl und Gas Teil der Lösung. Ob wir wollen oder nicht, ob wir es in unsere politischen Metaphern einbauen können oder nicht. Öl und Gas müssen damit auch strategisch angegangen werden, und zwar nicht mit einer fundamentalen Ablehnung, sondern mit einem strategisch klugen Ausphasen dieser Energieträger.
Ich muss nochmal nachhaken. Was macht das denn mit den Klimaschutzzielen? Hat die EU eine Chance, das 2050-Ziel für Klimaneutralität zu erreichen oder Deutschland das 2045-Ziel?
Oder Hamburg sein 2040-Ziel, Frau Arndt. Sorry, muss ich jetzt mal als Bürger dieser schönen Stadt hier nochmal in den Ring werfen. Aber zur Sache. Klimaschutz und wirtschaftliches Wohlergehen müssen Hand in Hand gehen. Und dabei sind viele Bälle in der Luft zu halten. Wir können nicht gleichzeitig bezahlbare Energiepreise erwarten und für einen Wegfall der Erdgas- und Erdölförderung plädieren. Das muss alles strategisch zusammenpassen. Es funktioniert eben nicht einfach mit der These erneuerbar gut, fossil böse und fertig. Wenn wir diese Offenheit für integrierte Lösungen hier nicht bald entwickeln, verliere ich meinen Optimismus. Das gilt auch für Deutschland. Warum sage ich das? Die Sorge, dass sich die Menschen vom Klimaschutz abwenden, wird immer relevanter, wenn es der Volkswirtschaft schlechter geht. Dann sind nicht die Fossilen das Problem, sondern eine Politik, die die relevanten Klimaschutzmaßnahmen und Mittel zur Erreichung bezahlbarer Energie politisch motiviert aus dem Lösungsraum nimmt.
Verstehe ich, Herr Möhring. Gleichzeitig frage ich aber, ob Deutschland nicht einfach vorangehen sollte. Wir können uns das doch eigentlich leisten als eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt. Im ersten Schritt die Erdgasversorgung zu reduzieren.
Ja, also soll ich Ihnen was sagen? Also ich glaube, tatsächlich machen wir das bereits. Die deutsche Regierung steht den üblichen langfristigen Erdgaslieferverträgen mit den großen LNG-Lieferanten aus Katar oder aus den USA sehr skeptisch, wenn nicht ablehnend gegenüber. Also ich meine mit Langfristverträgen wirklich 20-Jahres-Verträge, die für entsprechende Investitionen auf der Lieferantenseite sorgen können. Die lehnen wir hier regierungsseitig politisch ab, wenn ich das richtig sehe, denn wir wollen ja aussteigen. Das kostet die deutschen Gasverbraucher aus meiner Sicht allerdings viel Geld. Kurzfristige Gasverträge zu Spotpreisen sind in aller Regel teurer als langfristige Preisbindungen. Wer Flexibilität will, und wir wollen diese Form der Flexibilität, wer Flexibilität will, muss zahlen. Solche Langfristverträge würden übrigens auch nicht dafür sorgen, dass hier länger Erdgas genutzt wird. Das regelt alles der Bedarf, das haben wir ja vorhin mal besprochen. Ich sehe es deshalb sehr kritisch, beim Erdgasausstieg vorangehen zu wollen. Die Hälfte der deutschen Wohnungen wird mit Erdgas geheizt. Die Industrie ist darauf angewiesen, die Stromerzeugung auch. Auch für Deutschland gilt, sorgt für den Umbau der eingesetzten Technologie, also für mehr Elektrifizierung, mehr klimaneutralen Wasserstoff, mehr Einsatz von CCS, mehr Biogas. Darauf sollten wir uns fokussieren. Solange das auf dem Weg ist, brauchen wir flankierend Erdgas und zwar bezahlbar.
Letzter Versuch. In Deutschland geht doch nichts unter, wenn wir das Ende der Öl- und Gasförderung ausrufen würden.
Mit der Behauptung von Arndt haben Sie viele Fans, insbesondere diejenigen, die glauben, es sei gut fürs Klima, wenn wir aus der Gasförderung aussteigen. Ach, nochmal, so simpel ist die Welt nicht. Die deutsche Gasförderung hat keinen Einfluss darauf, wie viel Erdgas wir hier verbrauchen. Das ist eine Frage der Erdgasnutzung. Keine deutsche Produktion heißt nur, mehr LNG, mehr CO2 durch LNG, höhere Preise. Ich mache es einfach mal kurz. Und diesen Luxus, so vorzugehen, den hatten wir eigentlich nie. Und wir werden ihn auch künftig nicht haben, auch wenn viele ein anderes Bild im Kopf haben. Und ehrlich gesagt, gibt uns die Förderung in Deutschland sogar noch mehr.
Nämlich?
Häufig wird übersehen, dass hinter der industriellen Gasförderung die gesamte Bohrlochtechnologie steht, beziehungsweise das Know-how, den Untergrund geologisch professionell zu bewerten und zu bearbeiten. Und das brauchen wir für die Tiefengeothermie, wir brauchen es für Carbon Management, also CCS, und wir brauchen es für die Lithiumförderung. Wir können froh sein, dass wir diese Potenziale noch mit eigenen Experten angehen können hier in Deutschland. Mit Blick auf Wertschöpfung und Resilienz hier im Land ist das absolut wichtig.
Lassen Sie mich das eben aufbohren. Woher kommt denn der politische Gegenwind für die heimische Förderung?
Ich glaube, da müssen wir differenzieren, um wessen Protest es geht. Also Politik in der physischen Umgebung von Erdgasfeldern ist häufig getrieben von der Sorge, dass das nicht umweltverträglich oder gesundheitsbeeinträchtigend sei. Und das sind Themen, die sich ordentlich adressieren lassen und die lassen sich mit den entsprechenden Fakten auch ausräumen, wenn jemand interessiert ist, sich überzeugen zu lassen. Schwieriger wird es, wenn es um eine Politik geht, die mit einfachen Bildern arbeitet und auf der Suche nach Symbolen ist, die sich dann ebenso einfach kommunizieren lassen.
Was meinen Sie konkret?
Das Gegensatzpaar fossilböse, erneuerbar gut, ja, das lässt sich wunderbar kommunizieren. Und bei der Beschreibung der Klimaprobleme ist das auch, ehrlich gesagt, ein gutes Bild, ist auch zutreffend. Aber bei der Frage, wie wir durch die Transformation kommen, hilft das eben dann nur noch ganz bedingt. Jedenfalls brauchen wir fossile Energieträger auch während der Transition. Harte Wahrheit, ob es uns passt oder nicht. Und mit dem Thema wollen sich dann viele einfach nicht beschäftigen, schon gar nicht strategisch. Und so kommt es dann zu dieser Symbolpolitik, die sich gegen die heimische Gasförderung richtet. Gewissermaßen als Message an die Welt. Schaut her, wir steigen aus, ihr müsst es nur nachmachen. Und was dann eben vergessen wird, ist, dass wir diesen Energieträger weiter in riesigen Mengen brauchen und dann schlicht importieren müssen.
Aber der Koalitionsvertrag spricht doch ausdrücklich davon, dass auch die heimische Gasförderung mehr Berücksichtigung finden muss.
Ja, das steht da. Und den ersten Gesetzentwurf, den wir zur heimischen Erdgasförderung seit dem Abschluss des Koalitionsvertrages gesehen haben, der dreht sich um das Verbot der Erdgasförderung in Meeresschutzgebieten. Also als Push für mehr Erdgasförderung würde ich das jetzt nicht unbedingt sehen. Dabei ganz ehrlich, ich bin eigentlich optimistisch, was diese Themen angeht.
Dann lassen Sie uns mal den optimistischen Möhring hören, bevor wir zu den Meeresschutzgebieten kommen.
Optimismus ist immer auch eine Frage der allgemeinen Lebensfreude, Frau Hans. In der Sache gilt Folgendes. Wir sind umgeben von immer mehr harten Fakten, die dafür sprechen, dass Deutschland sich auch der heimischen Erdgasförderung aktiv zuwendet oder jedenfalls zuwenden wird. Wir haben ein Riesenproblem mit der Versorgungssicherheit. In 2027, gerade beschlossen, wird endgültig kein russisches Erdgas mehr in die EU gelangen. Die USA und Katar drohen wegen europäischer Auflagen gegenüber ausländischen Exporteuren mit Lieferstopp, Stichwort Methanemissionen und Nachhaltigkeitsgesetzgebung. Wir reden in diesem Zusammenhang gerne von Resilienz. Und das kann nur heimische Förderung in der EU bzw. in Deutschland meinen. Dass mehr heimische Gasförderung auch Preise nach unten drückt, das kommt dann noch on top. Kurz, volkswirtschaftlich kann man dazu eigentlich keine zwei Meinungen haben. Und es ist ehrlich gesagt absolut erstaunlich, wie schwer sich die Politik und Teile der Gesellschaft damit tun.
Und was sind aus Ihrer Sicht die Gründe für diese weit verbreitete kritische Haltung?
Wir sagen ja bei vielen Fragen rund um die Energiewirtschaft, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Auch so ein Sprachmonster. Im Kontext mit der Energieversorgung und den untragbaren Preisen haben wir meines Erachtens ein glasklares Erkenntnisproblem. An maßgeblichen Stellen in Deutschland wollen wir nicht verstehen, was der Wert heimischer Erdgasförderung ist. Das ist vielfach getrieben von einer Haltung gegen Erdgas, obwohl wir dieses schlicht noch brauchen. Und es ist außerdem getrieben davon, dass Erdgas politisch kein Gewinnerthema ist. Wer kann schon damit punkten, dass er sagt, dass wir in Deutschland mehr Erdgas fördern sollten? Ja? Das erfordert Durchblick und den Mut, kritische Themen anzufassen.
Und haben wir das beides nicht mehr?
Fragen Sie lieber, was mit den Politikern passiert, die sich notorisch diesen Herausforderungen verschließen. Sie müssen befürchten, im demokratischen Prozess ihr Feedback zu bekommen. Wenn die deutsche Volkswirtschaft weiterhin keine Antworten auf die kritische Situation findet und Politik erkennbar nicht klar gegensteuert, wird die Quittung nicht nur über geringes volkswirtschaftliches Wachstum, mehr Arbeitslosigkeit und Industrieabwanderung ausgestellt. Ich bin mir sicher und ich befürchte, das geschieht auch an der Wahlurne. Ich bin da mittlerweile sehr skeptisch. Gelingt es uns aber, und da müssen wir eben wieder optimistisch nach vorne schauen, gelingt es uns in einer gemeinsamen Kraftanstrengung, auch unsere erfolgskritischen Themen aktiv zu bearbeiten, dann kann es anders ausgehen. Und zwar zu bearbeiten, auch wenn es unbequem wird. Dazu gehören die Energiepreise und damit massiv die Preise für Erdgas. Was bislang von der Regierung an Energiepreisreduzierung kommt, ist, harte Wahrheit, allein Umverteilung von Endkundenpreisen auf den Steuerzahler. Das ist quasi rechte Tasche, linke Tasche. Das kann auf Dauer nicht die Lösung sein.
Was also muss passieren aus Ihrer Sicht?
Energieverbraucher, insbesondere die Energieintensiven, ob es nun Industrie oder Mittelstand ist, sollten verstärkt gemeinsam diese Themen gegenüber der Politik und auch gegenüber der Gesellschaft vertreten. Das Gleiche gilt für Energieversorger. Dann wird auch gesehen, dass es nicht nur um einzelne Partikularinteressen geht, sondern darum, wie wir Deutschland wettbewerbsfähiger machen können. Ganz ähnliche Themen haben wir jetzt auch bei CCS. In den Niederlanden, Sie wissen, wie gerne ich die Niederländer hier als Benchmark ins Spiel bringe, in den Niederlanden gab es lange das sogenannte Poldermodell. Da haben sich die relevanten staatlichen und nichtstaatlichen Stakeholder zusammengesetzt und die beste Lösung für das Land im Konsens gefunden. Das war häufig mühsam, aber es war erfolgreich. Ich habe den Eindruck, diese Fähigkeit ist uns in Deutschland in ganz vielen Bereichen komplett abhanden gekommen. Frei nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Leider führt das insgesamt absolut nicht zu sinnvollen Ergebnissen.
Was erwarten Sie von der Politik, also Bundesregierung bzw. Parlament?
Ja, und schon gut, dass Sie da differenzieren. Also bei den schwierigen, sehr engen Mehrheitsverhältnissen im Parlament sind ja Bundesregierung und Parlamentsmehrheit nicht mehr automatisch identisch, leider. Wenn die Regierung betont, sie arbeite den Koalitionsvertrag ab, so vermisse ich das bislang bei den Fragen rund um die Erdgasversorgung. Im Gegenteil, der Gesetzentwurf zum Verbot von Gasförderung und Meeresschutzgebieten, der geht genau in eine andere Richtung.
Und dahinter steckt Meeresschutz, nehme ich mal an. Da kann man doch nicht gegen sein.
Absolut richtig. Meeresschutz ist von großer Bedeutung. Die gute Nachricht, leider in der Politik bei dem Gesetzentwurf übersehen, bereits heute gibt es ein ganz enges Regelwerk, auch im europäischen Kontext, die genau dafür sorgt. Meeresschutz. Das deutsche Naturschutzrecht setzt da unter anderem die FFH-Richtlinie um. Das ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Sie regelt seit 1992 den Schutz der biologischen Vielfalt in der EU. Zusammen mit der Vogelschutzrichtlinie bildet sie die Grundlage für das europäische Naturschutzsystem Natura 2000. Und all das in Deutschland maßgeblich umgesetzt durch das Bundesnaturschutzgesetz.
Und wie ist darin die Gasförderung geregelt?
Bodenschatzsuche ist nur in ganz engen Grenzen und auch nur dann zugelassen, wenn das Projekt aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist und es keine zumutbaren Alternativen gibt. Also nur im Ausnahmefall. Das hört sich kompliziert an, zeigt aber, dass hier nicht etwa ein Freifahrtschein ausgestellt wird. Ja? Und dazu kommen dann noch Regelungen über die Offshore-Bergverordnung, die für weitere Einschränkungen sorgen. All das sehr sinnvoll und europäisch geregelt vor dem Hintergrund, dass jedenfalls ja außerhalb Deutschlands in ganz vielen Ländern, UK, Niederlande, Norwegen, Dänemark, eine Menge Öl- und Gasförderung in der Nordsee erfolgt.
Und diese auf EU-Recht basierenden Regelungen werden jetzt durch ein Verbot noch ausgeweitet, richtig? Mit welcher Begründung denn?
Ja, in der Tat. Und ja, unter anderem mit der Begründung, dass die Förderung von Kohlenwasserstoffen in Meeresschutzgebieten potenziell gefährlich sei. Ja? Andere Nutzungen wie die Verlegung von Pipelines oder Stromkabeln, die bleiben grundsätzlich zulässig, ebenso der Abbau von Sand und Kies. Also es wird allein auf Kohlenwasserstoffe, Öl, Gas, Kohle abgestellt. Umweltminister Schneider sagt dazu, es gebe kein Drill, Baby, Drill, und darüber hinaus sei das Ganze auch eine Message an die Investoren.
Aber das ist doch erstaunlich. Wo sollen denn die größeren Gefahren durch die Öl- und Gasproduktion liegen?
Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist nicht ernsthaft und konsequent analysiert worden. Also tatsächlich wären eine Bohrung ja nur eine punktuelle Beeinträchtigung an dem vergleichsweise kleinen Bohrpunkt aufweist, kann man sich vorstellen, dass der Flächenverbrauch von Pipelines und Stromkabeln, ja, oder Sand- und Kiesabbau sehr viel größer ist. Und diese Ungleichbehandlung, die hätte man begründen müssen, das kann man nicht einfach laufen lassen. Und ganz spannend ist dann, dass in dem Gesetzentwurf sich nicht einmal die Mühe gemacht wird, eine auch nur ansatzweise nachvollziehbare Begründung zum Gesetz zu geben, warum die bisherige Regelung nicht ausreichend ist oder warum die Förderung von Öl und Gas verboten wird, andere Nutzungen aber nicht. Es scheint, dass die Grundsatzerwägung für diesen Gesetzentwurf eine politische Vorfestlegung war und die lautet, wir wollen das hier nicht mehr. Ja? Und ich sage Ihnen ganz offen, für mich ist das im Rechtsstaat zu wenig, um das richtig schön vorsichtig auszudrücken. Es passt auch überhaupt nicht zu dem Ziel einer kohärenten Umwelt- und Klima- und Energiepolitik.
Aber das ist doch nun echt kein neues Phänomen. Raus aus Erdgas als Signal für die Welt, dass wir konsequenten Klimaschutz betreiben.
Ja. Und so ein Verbot wird dann vor den Gegnern fossiler Energien auch als Erfolg fürs Klima gefeiert. Ja? Und das ist eben der Mythos, der in Deutschland offenbar nicht aus der Welt geschaffen werden kann. Wir haben das ja hier schon häufiger im Podcast diskutiert. Fakt ist, die Reduzierung der heimischen Gasförderung führt zur Erhöhung der Importe, 30% mehr CO2. Wir haben es x-mal diskutiert. Ja? Wirklicher Klimaschutz geht anders. Und wirklich mal zugespitzt, hier werden Emotionen adressiert und Narrative bedient. Für mich ist das das Gegenteil von dem gerade angesprochenen holländischen Poldermodell. Einseitiger Eingriff, der nicht erforderlich wäre und Deutschlands heimische Gasforderung weiter beschränkt. Ein Schulbuchbeispiel für Symbolpolitik.
Aber ist denn die Erdgasindustrie wirklich ein Opfer? Gibt es konkrete Interessen und Projekte in Meeresschutzgebieten?
Ja, in der Tat. Und zwar nördlich von dem ja sehr bekannten mittlerweile Gasfeld vor Borkum sind weitere Potenziale, die in einem Meeresschutzgebiet liegen. Und diese sollen nun auch erschlossen werden. Und man ist sicher kein Verschwörungstheoretiker, wenn man interpretiert, dass dieses Gesetz sich ganz konkret gegen dieses Vorhaben richtet.
Für unsere Gasversorgung ist das ganz sicher keine gute Nachricht. Sie sprachen von Ihrem Optimismus. Können wir zum Schluss darauf zurückkommen, was Sie hier trotz allem optimistisch bleiben lässt?
Ja, also ehrlich gesagt, die Tatsache, dass die politische Motivationslage und der Widerspruch zur Lebenswirklichkeit und den Herausforderungen hier im Land so eindeutig auf dem Tisch liegen. Und damit stelle ich mich überhaupt nicht gegen den Meeresschutz oder gegen den Umweltschutz. Im Gegenteil, bevor wir ein neues Gesetz machen, sollte eine Analyse erfolgen, warum die bisherige Lösung nicht mehr passt. Und das ist bislang nicht passiert. Das ist wirklich erstaunlich. Das Umweltministerium spricht trotz vorhandener engster Detailanforderungen für derartige Projekte, die EU-weit anerkannt sind, von einer Schutzlücke. Was sie damit meinen, ist meiner Ansicht nach eine politische Lücke, die sie durch dieses Verbot füllen wollen.
Aber das werden doch die Medien aufgreifen, oder?
Ja, wenn man sieht, welche Petitessen im Regierungsalltag tagelang medial verarbeitet werden, dann kann die Antwort nur ja sein. Aber jetzt müssen wir genauer hingucken. Ja? Also wenn man dann berücksichtigt, dass sich die meisten Medienvertreter sehr gut mit einem solchen Verbot anfreunden können und es auch tun, ja, schließlich geht es ja gegen die fossile Industrie, dann sieht das natürlich schnell anders aus. Und leider wird da häufig mit zweierlei Maß gemessen. Nicht von allen wohlgemerkt in den Medien, ja, da bin ich auch ganz klar. Aber leider von zu wenigen. Wir müssen bereit sein, uns als Gesellschaft selbst den Spiegel vorzuhalten und uns auch ernsthaft in Frage zu stellen, auch wenn es wehtut.
Spiegel vorhalten. Schönes Schlusswort, Herr Möhring. Ich nehme mit, Deutschland braucht weiterhin Erdgas und auch die Welt braucht weiterhin Erdgas. Natürlich nur solches, das umweltverträglich gefördert wird. Dafür haben wir einen funktionierenden Rahmen in Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Empfehlen Sie das Energie-Update sehr gerne weiter. Bis zum nächsten Mal im neuen Jahr.